Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf. Aber noch mehr freue ich mich, dass du heute da bist. Und dass wir heute zusammen diesen Gottesdienst heute erleben dürfen. Und dass wir zusammen auf Gottes Wort hören können. Schön, dass du da bist. Ja, ich möchte mit einer kleinen Anekdote heute starten. Eine kleine lustige Geschichte, die ich erlebt habe. Eine Anekdote aus dem Alltag eines ehrenamtlichen Verkündiger, Prediger oder wie man da auch immer das nennen möchte. Und diese kleine Geschichte, die ich erlebt habe, die geht so, dass ich vor ein paar Jahren war ich zum Predigen in Bühlenhausen und es war so ein Tag, nicht wie heute, sondern genau das Gegenteil. Heute ist es ja kalt, nass und nicht so schön. Aber da vor ein paar Jahren in Bühlenhausen, da war es einfach richtig, richtig heiß. Und dementsprechend waren auch die Temperaturen im Gemeinderaum. Es war einfach unglaublich heiß. Und um da ein bisschen drauf zu reagieren, hat man alle Fenster und Türen aufgemacht, die es so in diesem Raum gab. Und das sind ziemlich viele in Bühlenhausen. Und dadurch hat man versucht, das Raumklima besser zu gestalten. Hat tatsächlich auch funktioniert. Das Problem war nur, irgendwann war da so ein starker Durchzug und ich stand genau in diesem Durchzug. Und dann ist Folgendes passiert. Die ganze Zeit wurde mein T-Shirt oder mein Hemd nach oben geweht. Ich heißt, ich stand immer bauchfrei da. Naja gut, dann habe ich dann natürlich immer eine Hand auf meinen Bauch gelegt, dass das nicht mehr passiert. Mit der anderen habe ich versucht, noch ein bisschen zu predigen. Und so stand ich eben da. Genau, heute habe ich, das ist uns glaube ich allen bewusst, das passiert heute nicht. Ich bin ganz froh drüber. Aber im Nachhinein kann man ja darüber immer auch lachen. Aber, deswegen erzähle ich es auch, heute geht's in der Predigt auch um Wind, genau. Also deswegen diese kleine Anekdote. Ja, als ich das vorletzte Mal bei euch war hier, also nicht das letzte Mal, das vorletzte Mal, da ging es um das Thema Wartezeiten. Wartezeiten in unserem Leben. Und vielleicht kann die eine oder der andere sich noch dran erinnern. Und wir haben uns damit verschiedenen Fragen beschäftigt. Zum einen, warum gibt es eigentlich Wartezeiten in unserem Leben? Warum eigentlich? Und was tut Gott in diesen Wartezeiten? Was tut er in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, dass er gar nicht handelt? Und am Ende von dieser Predigt, da habe ich euch einen Bibelvers mitgebracht aus 2. Mose 13, Vers 17 und 18. Und mit diesem Bibelvers möchten wir jetzt auch starten. Und wir sehen den auch gleich an der Wand. 2. Mose 13. Und da steht: Nachdem der Pharao die Israeliten hatte ziehen lassen, führte Gott sie nicht auf der Straße in Richtung des Philisterlandes, obwohl das der kürzeste Weg gewesen wäre. Gott dachte, das Volk könnte seinen Entschluss ändern und nach Ägypten zurückkehren, wenn es merkt, dass ihm Kämpfe bevorstehen. Daher ließ Gott das Volk einen Umweg machen, den Wüstenweg zum Schilfmeer. Und die Söhne Israels zogen kampfgerüstet aus dem Land Ägypten herauf. 2022, also schon irgendwie lange her wieder, letztes Jahr, da hat mich dieser Vers besonders angesprochen. Also ich habe ihn bestimmt schon öfters gelesen, aber zum ersten Mal ist mir eigentlich bewusst geworden, was da drin steht. Und der Vers, der war der Auslöser, dass ich mich das ganze letzte Jahr mit der Geschichte vom Volk Gottes beschäftigt habe, also von dem Zeitpunkt, als sie Ägypten verlassen, also raus aus der Sklaverei, raus aus dieser Unfreiheit, auf den Weg dann ins gelobte Land. Ja? Also von dem Land, wo gesagt wird, dass da Milch und Honig fließt. Und wir wissen ja, weil wir die Geschichte kennen, die waren da nicht nur ein paar Wochen und ein paar Jahre unterwegs, sondern die waren da eine ganz, ganz lange Zeit, 40 Jahre unterwegs. Und diese Zeit habe ich mir angeschaut und die hat mich fasziniert. Und heute wollen wir uns einen kleinen Teil dieser Geschichte anschauen. Es sind ja ganz viele Geschichten, die da drin stehen, aber eine möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Und der Titel dieser Predigt von heute heißt Gott der Wunder. Gott der Wunder. Und es soll eine Predigt sein, die dich heute ermutigen soll. Soll dafür da sein, dass du gestärkt, ermutigt heute diesen Ort wieder verlässt. Aber zuerst ein kleiner Rückblick. Was war eigentlich passiert, bevor sich das Volk Gottes auf den Weg gemacht hat in eben dieses verheißene Land. Das Volk Gottes, das war insgesamt circa 400 Jahre in Ägypten und alles begann damit, dass der Josef und später auch seine Familie nach Ägypten gekommen sind. Und als Josef starb, da dauert es gar nicht lange, bis dann ein neuer Pharao an die Macht kommt und von dem lesen wir in 2. Mose, dass er Josef gar nicht mehr kannte. Also er kannte Mose nicht mehr, er wusste nichts von dem Eingreifen Gottes, er wusste auch nichts mehr von dem großen Segen, den Josef mit hineingebracht hat in dieses Land Ägypten. Aber was er wusste, dieser neue Pharao, das Volk Gottes, es wird immer zahlreicher und immer größer. Und er stellt auch fest, dass dieses kleine Volk Gottes sogar mächtiger und zahlreicher wurde wie die Ägypter selbst. Und so zwang er die Ägypter ja, das Volk Gottes zur Arbeit, also sie müssen als Sklaven arbeiten und es wird immer schwieriger und schwieriger für dieses Volk und sie werden immer und mehr unterdrückt. Und wir gehen so hinein in so eine schwierige Zeit, also Jahrhunderte von Arbeit, von Leid, von großer Not. Aber das Interessante ist, was wir lesen, doch je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Also je mehr die Israeliten unterdrückt wurden, desto zahlreicher wurden sie. Und ich finde es so ermutigend auch heute. Ermutigend, weil wir sehen, da ist ein Gott, der trotz aller Schwierigkeiten und Herausforderungen seine Geschichte schreibt. Und der trotz Herausforderungen an sein Ziel kommt. Und ich finde es auch ermutigend, gerade wenn wir in die heutige Zeit schauen, mit so viel Krieg und Leid und alles, was so ist, weltweit, aber auch wahrscheinlich bei uns oder bei dir in deinem persönlichen Leben, da ist es so tröstlich und so gut zu wissen, dass Gott trotz allem an sein Ziel kommt, trotz allem Geschichte schreibt mit dieser Welt, Geschichte schreibt mit deinem Leben. Und dann kommt Mose ins Spiel, der eben von Gott diesen Auftrag bekam, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Und Gott vollbringt Wunder und Wunder so lange, bis das Volk eben endlich aus der Sklaverei befreit wird. Und so verlassen sie eben eines Tages Ägypten und insgesamt ca. 2 Millionen Menschen machen sich auf den Weg. 2 Millionen Menschen, die Zahl haltet euch mal in Erinnerung, die kommt nachher noch ein paar Mal. 2 Millionen Menschen machen sich auf den Weg. Und dann kommen wir eben zu diesen Versen hier. 2. Mose 13, 17 und 18. Und ich finde diese Verse so spannend, weil sie uns tatsächlich mal aufzeigen, wie Gott denkt und warum er handelt. Oder warum er wie handelt. Weil wenn wir auf die Karte uns mal die Route anschauen der Israeliten, dann sehen wir ganz schnell, die haben nicht die schnellste Route genommen, sondern einen großen Umweg gemacht. Der kürzeste Weg, der wäre so am Mittelmeer entlang, da wären die Israeliten nur ein paar wenige Wochen unterwegs gewesen. Aber wir wissen ja, es war viel länger. Also warum geht Gott einen Umweg? Weil er weiß, dass sein Volk noch nicht bereit ist. Dass sein Volk noch nicht bereit ist, um eben in dieses verheißene Land zu kommen, es einzunehmen. Weil wir lesen ja, wenn sie merken würden, dass ihnen Kämpfe bevorstehen würden, dann würden sie all das Gute, das Gott für sie vorbereitet hat, vergessen. Und sie würden all das vergessen, was sie schon mit Gott erlebt haben. Und Gott erkennt das Herz, das Innere seines Volkes und er weiß, sie sind noch nicht bereit, das Land einzunehmen. Und deswegen geht er mit ihnen einen Umweg. Und wir lesen ja auch, dass Gottes Volk Ägypten kampfbereit verließ. Das heißt, sie waren für den Kampf gekleidet und wahrscheinlich fühlten sie sich auch bereit zum Kämpfen. Aber Gott, wie gesagt, er wusste um das Innere seines Volks. Äußerlich waren sie bereit zum Kampf, aber innerlich sah es anders aus. Und Gott, er geht mit ihnen einen Umweg, um sie innerlich vorzubereiten, sie bereit zu machen. Er benutzt diese Wüstenwanderung, um den Charakter der Menschen zu verändern, ihr Denken zu verändern, um Vertrauen, um das Vertrauen auf ihn zu legen, sie zu stärken, uns dem Volk aufzuzeigen, dass er derjenige ist, der für sie kämpfen wird. Nur Gott weiß, wann sein Volk wirklich bereit ist. Und nur Gott weiß, auch wann du wirklich bereit bist. Weil wir beten ja in unserem Leben auch immer wieder für neue Türen, für neue Wege, die Gott uns öffnen soll. Wir beten im Vertrauen darauf, aber entdecken, dass wir uns eben in so einer Wartezeit befinden, dass eben die Tür erstmal nicht geöffnet wird. Und die Frage ist, vielleicht heute nochmal, ich habe sie vorletztes Mal schon gestellt, was ist vielleicht gerade deine Wartezeit? Vielleicht ist, was ist aber auch dein verheißenes Land, also dort, wo Gott dich hinführen möchte? Nur Gott weiß, ob und wann wir bereit sind für eine offene Tür. Und ich möchte es einfach nochmal sagen, weil das so ein Thema ist, was einfach für uns wichtig ist. Bis dahin möchte er aber mit uns zusammen unterwegs sein und auch uns innerlich vorbereiten, unseren Glauben stärken, unser Denken, unser Charakter verändern. Entscheidend ist, dass wir nicht stehen bleiben, sondern uns auf den Weg machen, so wie das Volk Israel. Auch wenn es ein Umweg ist. Und ich möchte es auch nochmal sagen, klar, ein Umweg, das klingt erstmal nicht toll, das klingt nicht schön, nicht positiv. Aber oft ist ein Umweg der bessere Weg und der sichere Weg, um ans Ziel zu kommen. Also lasst uns Gott vertrauen, dass er um unser Leben, dass er über dein Leben Bescheid weiß und dass er weiß, wann der richtige Zeitpunkt und eben die richtige offene Tür für dein Leben ist. Und dann gehen wir weiter in die Geschichte vom Volk Israel, die ja dann eben tatsächlich rausgehen darf aus Ägypten. Und wir kennen ja die Geschichte und wir wissen, es läuft alles anders, wie sie sich das ausgemalt haben. Die ersten Schritte in die Freiheit fühlen sich gar nicht frei an, weil nur ein bisschen später wissen sie, hinter ihnen kommen schon längst wieder die Feinde. Also kurz nachdem sie Ägypten verlassen haben, wird es wieder dramatisch. Weil dem Pharao klar wird, er hat einen großen Fehler gemacht, die Israeliten ziehen zu lassen. Nicht nur, dass sein Land plötzlich 2 Millionen Menschen fehlen und viele davon eben gearbeitet haben. Nein, ihm ist auch klar, so funktioniert sein Land Ägypten nicht mehr. Er braucht die Israeliten wieder zurück. Und er sorgt dann für ein riesiges Aufgebot an Soldaten und jagt eben die Israeliten nach. Und man muss ehrlich sagen, für das Volk Israel sieht es wieder nicht gut aus. Weil jetzt sitzen sie in der Falle. Weil, und das lesen wir in diesen Versen davor, sie sitzen in der Sackgasse. Das Volk Israel sitzt jetzt in der Sackgasse, weil im Osten, da liegt das Rote Meer vor ihnen. Im Süden, da ist ein Gebirgszug, da kommen sie auch nicht durch. Im Westen befindet sich Ägypten und im Norden ist ein Handelsweg, der von den Ägyptern bewacht wurde. Also es geht nicht mehr vor und es geht auch nicht mehr zurück. Und die Frage ist, sieht so eigentlich Gottes Weg in die Freiheit aus, dass die Israeliten in der Sackgasse landen? Weil schließlich hat Gott doch sie dort hingeführt. Wir kennen ja auch diese Passagen, wo Gott ihnen den Weg zeigt mit der Feuersäule bei Nacht und der Wolkensäule am Tag. Gott hat sie dorthin geführt in die Sackgasse. Und wie reagieren die Israeliten in Vers 10? Ich habe mal den ganzen Text mitgebracht. Wir schauen ihn aber nur uns ein kleines bisschen an, weil aus Zeitgründen wir sonst lange hier wären. Und da, also wie reagieren die Israeliten in Vers 10? Da steht, als die Israeliten den Pharao und seine Truppen dann heranziehen, sehen, da packt sie das Entsetzen. Da packt sie das Entsetzen. Und so hatten sie sich diesen Auszug ja in die Freiheit nicht vorgestellt. Und sie schreien zum Herrn um Hilfe und sie klagen ihn an und sie klagen Mose an und es klingt erstmal nicht gut. Sie machen Vorwürfe. Sie schreien zum Herrn um Hilfe und da könnte man ja sagen, okay, das klingt erstmal gar nicht so schlecht, das ist gut. Wäre da nicht nur Vers 11 und 12, wo dann eben diese Anklagen kommen, dass sie Mose eben bittere Vorwürfe machen, dass sie ihm ja alles Mögliche an den Kopf werfen und sie ihm dann auch noch die Schuld geben. Und dann sagen sie ja auch solche Dinge wie, was hast du uns nur angetan? Warum hast du uns aus Ägypten herausgeholt? Haben wir dir nicht schon dort gesagt, du sollst uns in Ruhe lassen? Wir hätten bleiben und den Ägyptern dienen sollen. Lieber wären wir hier Sklaven geblieben, als hier in der Wüste umzukommen. Also bittere Vorwürfe. Das Volk packt das Entsetzen. Und ist es nicht interessant? Sie vergessen plötzlich alles, was sie in Ägypten erlebt haben. Sie vergessen plötzlich all das Schlimme, was sie in Ägypten erlebt haben. Die Sklaverei, die Not, das ganze Leid, die schwierige Arbeit. Aber es ist auch interessant, sie vergessen doch auch all das Gute, was Gott ihnen gezeigt hat, was Gott getan hat. Diese ganzen Wunder, die sie in Ägypten erlebt haben. Sie vergessen die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat, dass sie eben in ein Land kommen, wo Milch und Honig fließt. Und was wir auch in dieser Passage lesen, ist, worauf die Israeliten plötzlich ihren Fokus, ihren Blick werfen. Das lesen wir. Weil, als sie plötzlich sehen und hören, dass hinter ihnen das Volk kommt, und es war das Volk der Ägypter, da verändert sich ihr Fokus, da verändert sich ihr Blick. Und plötzlich drehen sie sich um, weg von der Säule, weg von dem Ort, wofür Gottes Gegenwart steht, und sie drehen sich um und ihr Blick geht auf die Ägypter, auf die Feinde, auf die Menschen, die sie töten bzw. zurückholen wollen. Und bei diesem Anblick, da haben sie eben dieses Gefühl von Entsetzen. Ich glaube, diese Situation zeigt uns ziemlich gut, wie wir Menschen so ticken und wie wir reagieren, wenn Schwierigkeiten, wenn Herausforderungen, wenn Krisen in unser Leben kommen. Vor allem dann, wenn wir plötzlich das Gefühl haben, wir sind in der Sackgasse, wir können gar nicht weglaufen, nicht nach rechts, nicht nach links. Wir bleiben stehen, so wie die Israeliten. Wir bleiben stehen, blicken auf unser Problem, haben nur noch das im Blick, das im Fokus, und es nimmt uns dermaßen ein, dass wir alles vergessen, was Gott Großartiges in unserem Leben bereits getan hat. Die Wunder, die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Oder wir blicken zurück auf unsere Vergangenheit. Alles das, was zurückliegt. Und plötzlich sieht unsere Vergangenheit gar nicht so schlimm aus, wie sie doch irgendwann mal war. Und diese Vergangenheit hat uns plötzlich im Griff. Und manchmal ist es auch bei mir so, vielleicht auch bei euch, dass ich merke, dass Vergangenes mich immer noch gefangen hält, mich lähmt. Vor allem dann, wenn ich mich drauf fokussiere und wenn ich irgendwie das wieder im Blick habe. Und ich fühle mich gelähmt in meinem Leben, aber auch in meinem geistlichen Leben. Also wir sehen hier ganz gut tatsächlich, wie Menschen reagieren, wenn es plötzlich schwierig wird. Und dann lesen wir weiter. Was sagt Gott seinem Volk in dieser Situation? Weil Gott ist ein Gott, der zum Glück nicht stumm bleibt in diesen Krisen oder in dieser Situation. Und er befiehlt ihnen durch Mose aufzubrechen. Also Gott möchte, dass sein Volk weitergeht. Weitergehen bedeutet erstmal sich wieder umdrehen. Weitergehen bedeutet für dieses Volk Israel erst einmal sich wieder umdrehen. Und zwar weg von diesen Feinden hin zu Gott. Sich wieder auf ihn zu fokussieren. Wieder ihm zu folgen. Ihn im Blick zu nehmen. Und dann lesen wir gleich im Anschluss von einem der spektakulärsten Wunder überhaupt, die wir in der Bibel lesen. Aber bevor wir uns dem bewusst machen, möchte ich euch am Ende von diesem Text, von diesem Abschnitt, nochmal eine Passage zeigen, wo auch nochmal ein Wunder passiert, wo ich faszinierend finde. Und zwar ist es Vers 19, da steht nämlich, der Engel Gottes, der bisher den Israeliten vorangezogen war, stellte sich nun ans Ende des Zuges. Auch die Wolkensäule, die sonst vor ihnen herzog, stand jetzt hinter ihnen, genau zwischen den Ägyptern und den Israeliten. Sie versperrten den ägyptischen Herrn, sie versperrte dem ägyptischen Herr wie eine dunkle Wand die Sicht für die Israeliten, aber leuchtete sie die ganze Nacht. So kamen die Ägypter während der Nacht nicht an die Israeliten heran. Gott steht zwischen den Feinden und den Israeliten und er steht hinter seinem Volk. Und ich finde, das ist so ein schönes Bild, was uns hier gezeigt wird. Gott, er stellt sich zwischen den Feinden und er stellt sich zwischen diesen Fronten und er stellt sich hinter seinem Volk. Und das dürfen wir uns auch bewusst machen in Situationen, die wir erleben. Gott stellt sich hinter uns. Gott stellt sich hinter sein Kind. Und dazu passt auch, was Mose dem Volk antwortet, als die ihn ja so beschuldigen. Da sagt er auch, hey, habt keine Angst, verliert nicht den Mut. Ihr werdet erleben, wie der Herr euch heute rettet. Denn die Ägypter, die euch jetzt noch bedrohen, werdet ihr nie wiedersehen. Der Herr wird für euch kämpfen, wartet ihr nur ruhig ab. Und das sind, finde ich, wunderbare Worte, die Mose hier seinem Volk gibt. Und ich finde, das sind auch wunderbare Worte für uns heute. Weil wer wird gerettet? Das Volk Israel. Wer rettet? Der Herr selbst. Wer kämpft? Der Herr. Und das Volk? Sie sollen nicht den Mut verlieren, sondern sie sollen auf Gott vertrauen, dass er derjenige ist, der eben eingreift. Und die Feinde, die jetzt noch so bedrohlich wirken, die werden in Zukunft nicht mehr da sein. Und mit diesen ermutigenden Worten, da lesen wir nun weiter. Weil Gott Mose den Auftrag gibt, er soll ans Rote Meer gehen, seinen Stab ausstrecken und dann durch das Rote Meer gehen. Und was dann passiert, das lese ich einmal vor. Mose streckte seine Hand über das Wasser aus. Da ließ der Herr einen starken Ostwind aufkommen. Der das Meer die ganze Nacht hindurch zurücktrieb und den Meeresboden zu trockenem Land machte. Das Wasser teilte sich. Und die Israeliten konnten trockenen Fußes mitten durchs Wasser ziehen. Links und rechts von ihnen türmten sich die Wassermassen wie Mauern auf. Die Ägypter jagten den Israeliten nach. Mit allen Streitwagen, Pferden und Reitern stürmten sie ins Meer hinein. Kurz vor Tagesanbruch blickte der Herr aus der Wolken- und Feuersäule auf das ägyptische Heer hinab und stiftete Verwirrung in ihren Reihen. Er ließ die Räder ihrer Streitwagen abspringen, sodass sie nur mühsam vorankamen. Der Herr steht auf der Seite der Israeliten, riefen die Ägypter. Er kämpft gegen uns, kehrt um und flieht. Da sprach der Herr zu Mose, streck deine Hand noch einmal über das Meer aus, damit das Wasser zurückkehrt und die Wagen der Reiter der Ägypter überflutet. Mose gehorchte. Bei Tagesanbruch steckte er seine Hand über das Meer aus. Da strömte das Wasser wieder zurück, den fliehenden Ägyptern entgegen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer hinein. Die Wassermassen flossen zurück und überfluteten die Streitwagen und Reiter des Pharaos, die den Israeliten ins Meer hineingefolgt waren. Kein einziger Ägypter blieb am Leben. Die Israeliten aber waren trockenen Fußes durchs Meer gezogen, während das Wasser wie eine Mauer zu beiden Seiten stand. So rettete der Herr die Israeliten an diesem Tag vor den Ägyptern. Sie sahen, wie die Leichen ihrer Feinde ans Ufer geschwemmt wurden. Als die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte, wurden sie von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihn und seinem Diener Mose. Was für eine wunderbare Geschichte. Was für ein wunderbares Wunder. Gott der Wunder. Und diese Geschichte, sie sorgt dafür, und man kann ja gar nicht anders, wie über dieses Thema Gott der Wunder zu reden. Gott der Wunder. Und das Wunder beginnt mit einem starken Ostwind, der aufkommt. Normalerweise bläst der Wind in dieser Region nicht so, wie er an diesem Tag eben geblasen hat. Normalerweise bläst der Wind in dieser Gegend nämlich von Nord nach Süd. Normalerweise. Aber wenn Gott eingreift, dann steht er eben über der Norm, über diesen Naturgesetzen und über allen Grenzen, sodass plötzlich der Wind eben aus einer anderen Richtung weht. Und dann entsteht tatsächlich dieser Weg durch das Meer. Und wenn wir uns das vorstellen, dann ist es völlig unrealistisch. Oft kennen wir diese Geschichte schon von Kindheit auf. Und manchmal fehlt uns dann plötzlich diese Dimension. Und ich versuche zumindest ein kleines bisschen, die wiederherzustellen. Also es entsteht ein Weg durch das Meer. Man kann heute nicht ganz natürlich hundertprozentig sagen, wo dieser Ort ist, wo die Israeliten durchs Meer gelaufen ist. Aber es gibt natürlich Forschungen und die sagen, es gibt ungefähr zwei Orte, die eben in Frage kommen. Beide Orte oder beide Stellen, die sind zwar unterschiedlich tief, aber was identisch ist, ist die Länge, in der sie hindurchlaufen musste. Also eben die Breite von dem Meer. Und zwar waren das insgesamt 30 Kilometer. Also 30 Kilometer laufen die Menschen durch das Meer. Der Bodensee, der ist übrigens 14 Kilometer breit. Also, Gott bahnt einen Weg durch den Bodensee hin und wieder zurück. Nur damit wir einfach mal diese Dimension vor Augen haben. Also Gott bahnt einen Weg von 30 Kilometer durch das Rote Meer. 30 Kilometer. Und dann kommt noch ein Fakt, den finde ich super interessant auch. Wir alle, oder wahrscheinlich waren wir alle mal am Wasser, einem Meer. Vielleicht haben wir auch mal eine Wattwanderung gemacht. Und wir wissen, wie es ist, am Strand zu laufen. Ich war dieses Jahr, dieses Jahr war es auch, aber vor ein paar Wochen war ich in Portugal im Urlaub. Und da bin ich auch am Strand gelaufen und habe genau über diese Predigt nachgedacht, weil ich gemerkt habe, ich laufe im Sand und ich komme fast gar nicht voran. Und jetzt kommen wir nochmal zurück auf diese 2 Millionen Menschen. 2 Millionen Menschen gehen innerhalb kürzester Zeit den gleichen Weg. Also wenn bei uns auf so einem nicht geteerten Weg paar Menschen laufen und der Boden ist irgendwie noch nur noch ein bisschen feucht, dann geht der Boden sehr schnell kaputt. Und jetzt laufen auf so einem nassen Untergrund 2 Millionen Menschen innerhalb von kürzester Zeit. Und das fasziniert mich. Dieser Ostwind, von dem wir lesen, der trocknet diesen Boden so sehr aus, dass da eine Autobahn entsteht. Dass in kürzester Zeit 2 Millionen Menschen dahin durchlaufen können. Wie unglaublich ist das? Und es fasziniert mich. Gott, der Wunder. Der Meeresboden, der plötzlich fest wird. Also der Meeresboden, wo schon seit tausenden Jahren Wasser ist. Er ist plötzlich trocken und wird zu einem festen Boden. Und wir erleben hier das Wunder von einer Wegbereitung. Also Gott bereitet einen Weg dort, wo es eigentlich keinen Weg gibt. Also erinnern wir uns nochmal, das war eine Sackgasse. Und wir erleben hier, selbst eine Sackgasse ist für Gott kein Problem. Obwohl diese Sackgasse war, trotzdem kommen die Israeliten weiter, befinden sich auf festem Boden und dürfen und können diese 30 Kilometer ans rettende Ufer kommen. Und ich finde auch, das ist so ein ermutigendes Bild für heute. Weil es gibt Auswege, es gibt Hoffnungen für deine Situation oder für deine ausweglose Situation. Gott bahnt dort einen Weg, wo du gar keinen Weg mehr siehst. Gott bahnt in unserem Leben Wege, wo wir keine Wege sehen. Und ich weiß nicht, was es in deinem Leben gerade ist, wo du nach einem Weg betest oder wo du keine Hoffnung siehst, keine Zuversicht hast. Da lass uns heute an diese Geschichte denken, an diesen Gott, der Wege machen kann dort, wo wir keine Wege mehr sehen, für den nichts unmöglich ist. Unmöglich ist für Gott keine Option. Unmöglich ist für Gott keine Option. Also lasst uns doch heute wieder so neu unsere Hoffnung auf den Allmächtigen setzen, ihm vertrauen. Vertrauen, dass er eingreift, wie er damals eingegriffen hat. Und dass er auch in unserem Leben ein Wunder tut. In der Bibel, da lesen wir von so vielen Wundern. Von der ersten bis zur letzten Seite. Und diese Wunder sind ganz unterschiedlich. Aber was sie uns alle aufzeigen ist, dass es für Gott keinen Bereich gibt, wo er kein Wunder tun könnte. Wir lesen von diesen unterschiedlichen, ganz unterschiedlichen Wundern in der Bibel. Aber weißt du, was alle gemeinsam haben? Alle Wunder gemeinsam haben? Alle Wunder beginnen mit einem Problem, mit einer Herausforderung, mit einer Krise. Kann es sein, dass wir manchmal in herausfordernden Situationen sind, damit Gott in unserem Leben ein Wunder tun kann? Kann es sein, dass wir manchmal uns in schwierigen Situationen befinden, damit Gott uns wieder zeigen kann, wie groß und wie mächtig und wie heilig er ist und dass für ihn nichts unmöglich ist? Vielleicht gerade auch dann, wenn wir denken, wir haben unser Leben unter Kontrolle, wir brauchen Gott nicht. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Eine Frage, die mich bei diesem Text auch beschäftigt oder wenn wir über Wunder nachdenken, ist, warum tut Gott ein Wunder? Und ich habe es ja jetzt gerade schon auf uns bezogen, aber wie war das jetzt eigentlich hier in dieser Geschichte? Weil wir lesen, und ich möchte es vorlesen, da sagt Gott, doch dann werde ich, also Gott, ihn und sein Herr besiegen, ihn, also der Pharao, und sein Herr besiegen und zeigen, wie mächtig und erhaben ich bin. Daran sollen die Ägypter erkennen, dass ich der Herr bin. Die Israeliten hielten sich genau an diese Anweisung. Und ein bisschen später heißt es, die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Ja, mein Sieg über den Pharao, seine Streitwagen und Reiter wird mir Ehre bringen. Und ich finde diese zwei Verse interessant, weil sie zeigen uns genau das auf. Warum tut Gott dieses spektakuläre Wunder? Weil er hätte sie auch gleich eine andere Route nehmen lassen können, so dass die Israeliten, dass die Ägypter sie gar nicht mehr finden. Aber wir lesen, Gott tut dieses Wunder, damit Ägypten erkennt, wie groß Gott ist. Und Gott tut dieses Wunder, damit er die Ehre bekommt. Und weiter lesen wir auch, die Israeliten erkannten, dass der Herr die Ägypter mit großer Macht besiegt hatte. Dadurch wurden sie von Ehrfurcht ergriffen, also auch hier wieder Gott die Ehre geben. Sie wurden von Ehrfurcht ergriffen. Sie vertrauten ihm und seinem Diener Mose. Und dann komme ich nochmal zurück zu dem bis zum Anfang mit dem Umweg. Gott, er hat gewusst, dass sein Volk innerlich noch nicht bereit ist. Und hier, an dieser Stelle, ist der erste Ort, an dem sein Volk etwas lernt, was in ihrem Herzen sich verändert, sich auf Gott zu vertrauen, auf ihn zu fokussieren und eben diese Größe Gottes nochmal zu erleben. Jetzt soll es noch ein bisschen praktisch werden. Was hat das Thema Wunder mit uns und unserem Leben auf sich? Und ja, wir sehnen uns oft nach Wunder. Und ich habe es ja vorhin schon gesagt, für Gott ist kein Bereich unmöglich. Und es ist wichtig und es ist gut und richtig, Gott auch um ein Wunder zu bitten. Zu sagen, Gott, in diesem Bereich brauche ich ein Wunder. Und das andere ist, auf was ich jetzt hinaus möchte, ist, dass wir nicht den gleichen Fehler machen wie das Volk Israel. Weil sie erleben Wunder und Wunder und ein paar Tage später haben sie es schon wieder vergessen. Und auch nach unserer Geschichte übrigens. Das dauert nicht lange, da wollen sie so schon wieder zurück. Gut, dass sie nicht zurückgehen konnten über diesen Weg. Was ich mache, ist, ich habe ein kleines Büchchen. Und da schreibe ich mir die Dinge auf, die ich mit Gott erlebt habe. Oder die Wunder, die ich mit Gott erlebt habe. Und ich möchte euch heute einladen, falls ihr es noch nicht habt, auch sowas zu machen. Ein Buch euch zu nehmen und die Geschichten, die ihr erlebt habt, mit Gott aufzuschreiben. Und dann lese ich diese Geschichten. Die lese ich nicht, wenn es mir gut geht, wenn alles in Ordnung ist, sondern wenn ich merke, mir geht's nicht gut. Das sind Herausforderungen oder da ist eine Krise. Dann mache ich dieses Buch auf, inzwischen schon als eine gewisse Routine und ich lese und ich merke, dass das was in mir verändert. Weil ich weiß, da ist ein Gott, der hat in der Vergangenheit schon etwas getan in meinem Leben und er wird es auch in Zukunft machen. Und jedes Mal, wenn ich dieses Buch gelesen habe, meine Geschichte ist es, dann geht es mir danach anders und ich bin verändert. Und das andere, was ich mache, ist, ein Buch zu lesen. Das heißt, der Engel im Streifenwagen ist, das habe ich schon 20 Jahre oder noch länger, das habe ich irgendwann mal gekriegt. Das sind Wundergeschichten. Die kenne ich alle eigentlich schon in- und auswendig, aber ich lese sie immer wieder, weil das mich auch ermutigt. Und wann lese ich die? Auch wie bei dem ersten. Ich lese sie dann, wenn es mir nicht gut geht und darf erleben, dass Gott in diesen Geschichten zu mir spricht und mich ermutigt. Vielleicht besorgt ihr euch auch eins von solchen Wunderbüchern, das euch ermutigt. Weil, wie gesagt, wir vergessen unsere persönlichen Wunder so schnell. Gerade dann, wenn unser Fokus, unser Blick eben auf andere Dinge geht. Also lade ich euch ein, diese Erlebnisse mit Gott aufzuschreiben, eure Wunder und euch dran zu erinnern. Und wie schön wäre es, wenn wir dieses Buch eines Tages nicht nur uns vorlesen, sondern vielleicht unseren Kindern und Enkeln und es weitergeben. Wie schön wäre es, dass andere über Generationen hinaus vielleicht von unseren Wunder profitieren. Und vielleicht ist es heute vielleicht auch mal dran am Essenstisch von deinem letzten Wunder zu erzählen, deinem Ehepartner, deinen Kindern, Enkel. Zur Ermutigung, zur Stärkung vom Glauben. Oder vielleicht haben wir auch hier im Gottesdienst ja immer wieder diese Räume, Erlebnisse, die wir mit Gott erlebt haben, zu teilen oder in den Hauskreisen. Zur Ermutigung anderer. Und dann gibt es noch eine Frage bei diesem Thema, die mich persönlich natürlich beschäftigt und auch zu diesem Thema Wunder gehört. Und zwar die Frage, was ist eigentlich, wenn kein Wunder passiert? Was ist eigentlich, wenn erstmal kein Wunder passiert? Wenn wir uns in so einer Wartezeit befinden und oder diese Wartezeit auch kein Ende mehr nimmt. Und natürlich, das wäre eine eigene Predigt. Aber ich möchte euch eine Sache mitgeben, die mir persönlich hilft, wenn ich in Zeiten bin, wo ich mir genau diese Frage stelle. Und zwar ist es ein Zitat von einer Person, die ich total toll finde, die ein Vorbild für mich geworden ist. Und zwar von Nick Vujicic, und ich habe das Zitat dabei. Er sagt, wenn kein Wunder passiert, sei selbst ein. Und ihr seht diese Person, sie hat immer gebetet für Arme, für Füße, für Beine. Aber er ist nicht morgens aufgewacht und hatte das. Und irgendwann hat er gemerkt, wenn kein Wunder passiert, dann möchte ich das Wunder für meine Umgebung sein. Und in Zeiten, wo ich mir diese Frage stelle, warum passiert eigentlich kein Wunder, erinnere ich mich an dieses Zitat und ich sage mir, okay, wenn kein Wunder passiert, dann möchte ich erstmal das Wunder für andere sein. Wenn kein Wunder passiert, dann sei selbst eins. Und ich möchte die Predigt schließen mit einem Zitat von David Ben Gurion, der sagt, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und lasst uns so heute in diesen Tag, in diese neue Woche gehen, wer nicht an Wunder glaubt, der ist kein Realist. Und ganz praktisch noch zum Mitnehmen zwei Fragen für eure Austauschzeit. Die kann jetzt nach dem Gottesdienst sein, die kann aber heute auch beim Mittagessen sein. Die Frage, was für ein Wunder hast du zuletzt erlebt in deinem Leben? Oder auch zu sagen, welches Wunder benötige ich eigentlich gerade? Und für alle, die gerne noch was, also einen musikalischen Tipp möchten, es gibt ein wunderschönes Lied, passend zu dieser Predigt. Das heißt, ein Gott, der das Meer teilt, da die Einladung, dieses Lied anzuhören, ist richtig schön, findet man bei YouTube, ein Gott, der das Meer teilt. Amen. Lasst uns noch zusammen beten. Jesus, ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, der auch heute noch zu uns redet. Und ich danke dir für all das, was wir jetzt heute gehört haben, was du uns heute gesagt hast. Und ich möchte dich bitten, dass diese Botschaft von heute ganz tief in unser Herz kommt. Dass du derjenige bist, der alles in der Hand hält, der seine Geschichte mit uns und mit dieser Erde schreibt. Und dass du derjenige bist, der ans Ziel kommt. Und Jesus, wir danken dir, dass für dich nichts unmöglich ist. Dass du selbst Wasser und Meere teilen kannst, damit Menschen dadurch sicher hindurchkommen. Und Jesus, du weißt auch, wie es bei uns gerade aussieht, wo wir auf ein Wunder hoffen und für ein Wunder beten. Und danke, dass du unser Gebet hörst. Danke, dass du real bist. Und danke, dass du Wege hast, dort, wo wir gar keine Wege mehr sehen. Dass für dich nichts unmöglich ist. Und Jesus, ich bete, dass wir heute gestärkt und ermutigt wieder mit neuer Hoffnung diesen Raum hier verlassen. Jesus, in deinem Namen bete ich. Amen. Gott, der Herr sei vor dir, um dir den richtigen Weg zu zeigen. Er sei neben dir, um dich in die Arme zu schließen und dich zu schützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren vor der Heimtücke böser Menschen. Er sei unter dir, um dich aufzufangen, wenn du fällst, und dir Kraft zu geben, wenn du am Ende bist. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten, wenn du traurig bist. Er sei über dir, um dich jeden Augenblick mit seiner Nähe zu erfreuen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag und eine gesegnete Woche.